lese einige Verse aus Römer 11, Vers 25 bis 29. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59 und Jeremia 31. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Der eben gehörte Textabschnitt steht ziemlich am Schluss von Römer 9 bis 11. Diese drei Kapitel, die haben die Gesamtüberschrift in der Bibel, oder zumindest in meiner Bibel, Gottes Weg mit Israel. Darin geht der Apostel Paulus, mit seinem, der ja selbst Jude war, mit seinem Volk Israel ins Gericht. Manchmal wird behauptet von nicht so wohlmeinenden Kritikern, Antisemitismus gibt es bereits im Neuen Testament. Das finde ich absurd, schon deshalb, weil fast alle Verfasser des Neuen Testaments Juden waren. Also bestenfalls kann man da von Selbstkritik reden. Der Jude Paulus schreibt von seinem Volk, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Das ist die Doppelrolle des Volkes Israel. Ja, sie haben Gottes Sendung, Jesus als Messias, abgelehnt, sind zu Feinden des Wortes Gottes geworden. Nicht zu vergessen, dass Paulus die meiste Ablehnung und Verfolgung und Anfeindung durch Juden, durch die Synagogen erfahren hat, in den Städten, wo er hinkam. Übrigens auch Jesus schon. Also sie sind Feinde, schreibt Paulus, um des Evangeliums willen. Auch die ersten Christen, die mussten gerade viel Feindschaft der Juden erleiden. Und deswegen ist es für mich besonders beeindruckend, dass es weiter heißt, sie sind auch Geliebte. Wegen der Väter, also im Alten Testament, und der Verheißung. Sie sind und bleiben Geliebte, trotz aller Feindschaft und aller Auseinandersetzung. Eine starke Aussage. Wie geht man mit Menschen um, die man liebt? Mit Sicherheit nicht so, wie es Martin Luther getan hat, besonders in seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen. Diese Schrift hat er 3 Jahre vor seinem Tod verfasst und sie ist schockierend, wenn man besonders die Schärfe liest, die da drinnen steckt, mit der sich Martin Luther in dieser Schrift gegen die Juden wendet. Es ist besonders schockierend aus unserer heutigen Sicht mit dem Hintergrund des Holocaust. Aber auch damals gab es schon manche Zeitgenossen, auch Mitreformatoren, die da ziemlich schockiert waren, besonders darüber, wie so ein wacher Geist wie Martin Luther sowas schreiben kann. Schlimmer Höhepunkt in seiner Schrift sind 7 Empfehlungen an die Obrigkeit, wie sie mit den Juden umgehen sollten. Erstens, verbrennt ihre Synagogen und Schulen. Zweitens, zerstört ihre Häuser. Drittens, nehmt ihnen Bücher weg. Viertens, verbietet ihren Rabbis zu unterrichten. Fünftens, verweigert den sicheren Durchzug durch das jeweilige Landesgebiet. Sechstens, verbietet Wucher. Siebtens, gebt den jungen Juden Axt, Hacke oder Spindel in die Hände, damit sie mit ihrer Hände Arbeit ihr Brot verdienen. Damit hat sich Martin Luther einer allgemeinen anti-jüdischen Denkart der Gesellschaft angeschlossen. Man kann nur sagen, Gott sei Dank verhallte seine Schrift ungehört zu seiner Zeit. Kein Landesfürst hat diese Forderungen umgesetzt. Trotzdem bleiben diese Äußerungen eine schwere Belastung. Und gerade bei dem, was wir auch so viel Positives in diesen Themenreihen auch gefunden haben und gewürdigt haben, kann man das nicht unter den Tisch kehren. Der Theologe Heinz Zahn schreibt, die volle Übereinstimmung mit seiner Zeit entschuldigt Luther nicht. Er hat in jedem Fall zur Erhöhung des Schuldkontos der Christen gegenüber den Juden beigetragen. Und die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes hat 1984 festgestellt, die Sünden von Luthers antijüdischen Äußerungen und die Heftigkeit seiner Angriffe auf die Juden müssen mit großem Bedauern zugegeben werden. Es gibt da nichts zu beschönigen. Wir halten das für einen Anlass, Buße zu tun für alle Schuld, die Christen und auch besonders Deutsche dem jüdischen Volk gegenüber auf sich geladen haben. Trotzdem bleibt die Frage, gibt es eine Erklärung dafür, dass Martin Luther sich zu solchen Aussagen hinreißen lässt? Fakt ist, wenn man seine früheren Äußerungen liest, sind auch schon manchmal zeitübliche Polemik dabei, aber auch deutlich judenfreundlichere Aussagen. So hat er natürlich die hebräische Sprache geschätzt und da auch mit vielen jüdischen Gelehrten gut zusammengearbeitet und ihre Arbeit gewürdigt. Und im Jahre 1523 veröffentlicht er eine ganz positive, judenfreundliche Schrift mit dem Titel, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und darin forderte er, dass jeder Christenmensch freundlich und respektvoll mit den Juden umgehen soll. Er beklagt auch die schlechte Behandlung der Juden von den Christen im Mittelalter. Berühmt ist sein Ausspruch, ich habe ihn jetzt nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß, wenn ich so behandelt worden wäre von den Christen wie die Juden, wäre ich wohl eher eine Sau als ein Christ geworden. Also typische, drastische Luthersprache. Luther hat auch immer wieder bei seinen Landesherren sich dafür verwendet, jüdischen Gelehrten sicheren Durchzug durch das Landesgebiet zu gewähren. Genau das, was er dann in seiner berüchtigten Schrift verwehren will. Ja, ich sage es ganz offen, mir wäre es viel, viel, viel lieber, es wäre dabei geblieben und nicht diese zuerst genannte Schrift noch geschrieben worden. Es gibt bei Martin Luther aber nicht nur einen Bruch früher und später, also erst judenfreundlich, dann judenkritisch oder feindlich. Es gibt auch bleibende Aussagen und dazu gehört die Einschätzung ihres Zustandes vor Gott, die Notwendigkeit der Bekehrung zu Jesus Christus. Also da ist er ganz auf der Linie von Römer 9 bis 11. Die veränderten Aussagen ergeben sich daraus, dass er große Hoffnung hatte, dass die Juden die Botschaft der Reformation, also die Gnadenbotschaft, annehmen. Dass sie die Gnade Gottes erkennen und sozusagen wegkommen von der Gesetzesreligion. Da hat er also die jüdische Religion, die katholische Kirche, relativ gleichgesetzt als Gesetzes- oder Werksreligion. Und diese große Frustration ergibt sich daraus, dass er dann einige in den letzten Jahren die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich die Juden bekehren. Und so bringt er es auch in seiner Schrift von den Juden zum Ausdruck. Außerdem hat er sich in dieser Schrift noch mit einer polemischen Schrift von jüdischer Seite auseinandergesetzt, die aber leider nicht mehr erhalten ist. Und die hat ihn noch zusätzlich in Wallung gebracht. Und wir wissen ja, wie er oft auch ganz schön mit Worten da explodiert ist. Das alles entschuldigt aber nicht die Sünde, sich am Volke Israel mit Worten vergriffen zu haben. Es entschuldigt auch nicht, wenn man liest, dass in dieser Zeit allgemein ziemlich vulgär auch mit Worten geschossen wurde und auch in alle Richtungen. Luther hat ja, wenn man das vergleicht, ähnlich harte Töne gegen Türken, gegen die Bauern, also die kriegerischen Bauern, gegen Schwärmer und so weiter angeschlagen. Da gibt es kaum Unterschiede. Er hat auch die Juden eben nicht irgendwie aus rassistischen Gründen angegriffen, wegen der Rasse, sondern einzig und allein für den theologischen Verständnis, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber Die Schrift gegen die Juden bedrückt uns heute am meisten, weil wir in Deutschland und Europa auch so eine furchtbare Geschichte mit den Juden und sozusagen so ein hohes Schuldkonto haben. Und weil wir als Christen von der Bibel her wissen, dass sie die Geliebten Gottes sind. Deshalb heute auch das Angebot mit unseren Stationen, ich komme da nochmal drauf, auch im Blick auf Israel ein Stück von dem Schuldkonto abzutragen, dass wir ganz bewusst auch mit stellvertretend Buße tun, die das für die Schuld Deutschland und auch viele Christen und Kirchen gegenüber Israel auf sich geladen haben. Natürlich fragt man sich jetzt im Blick auf das Werk der Reformation und diese Verdunkelung durch Luthers Ausfälle gegen die Juden im Alter, wie verhält sich das? Ist das dann sozusagen das andere auch nichts wert? Und da ist mir Folgendes wichtig, und ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit besonders mit Christen innerlich auseinandergesetzt, die mich in meinem Glauben sehr geprägt haben. Teils leben sie noch, teils sind sie schon gestorben. Bei einem ist mir erst nach seiner Beerdigung, an der ich teilgenommen habe, bekannt geworden, dass er sich ein schweres, sehr schweres Fehlverhalten in seinem Dienst hat zu Schulde kommen lassen. Trotzdem sind Hunderte oder gar Tausende durch diesen Menschen zum Glauben gekommen und in den Dienst der Nachfolge Jesu geführt worden. Ist dadurch sein Werk hinfällig geworden? Nein. Der Segen bleibt. Das Fehlverhalten ist sehr bedauerlich, aber es weist darauf hin, dass auch die größten Christen und Glaubenshelden Sünder bleiben. Und ich sage es mal ein bisschen polemisch, auch nach der dritten Bekehrung und zehnten Geisterfüllung. Das schließt nicht aus, dass trotzdem Segen wirken kann, trotz Schuld. Wobei natürlich es viel, 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 viel besser ist, wenn sie schon zu Lebzeiten Buße tun und diese Schuld bereinigen können. Und wie ich es jetzt in der Biografie eines Pfarrers lesen konnte, der mich selbst auch sehr geprägt hat und der das selber auch von Schuld schreibt, die er auf sich geladen hat und das so ganz offen in dem Buch zum Ausdruck bringt. Und von fast allen großen Gestalten der Bibel, außer Jesus, wird auch mindestens eine große Schuld berichtet. Nehmen wir mal Mose, David, Sarah, Abraham, Petrus oder Markus. Ich glaube, dass Gott gerade daran deutlich machen will, keiner ist ohne Sünde außer Jesus. Und doch wirkt Gott oder verwirklicht Gott auch durch ihn seine Pläne, auch durch Sünder. Und das gilt in besonderem Maße auch von unserem Reformator Martin Luther. In seiner Polemik gegen die Juden hat er schwer geirrt und Schuld auf sich geladen. Da war er auf dem Holzweg, aber er war ein Mensch, der Christus in dem Evangelium vertraute, welches die Sünde rettet. Und damit bewahrte er, Gott sei Dank, den wahren Schatz der Kirche, das hochheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und ich habe jetzt gerade die These 62 zitiert aus den 95 Thesen, die Sie gerne auch draußen nochmal im Schaukasten, ich hoffe erst beleuchtet, ich hoffe, ich habe daran gedacht, besichtigen können. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir möchten heute ganz besonders an diesem Abend auch Schuld bekennen. Schuld, die uns selbst belastet, die wir ans Kreuz bringen dürfen, aber auch Schuld, die wir stellvertreten für unser Volk, für unsere Kirche, für die Christenheit überhaupt oder für bestimmte Prägungen oder auch Menschen vor dich bringen dürfen. Und wir danken dir, dass das möglich ist, dass wir eintreten dürfen für unser Land, für unsere Kirche, für unseren Ort, für unsere Gemeinde, für das, wo wir drinstehen, für unsere Familie. Und so dürfen wir das auch ganz bewusst auch heute Abend tun. Und dafür danken wir dir. Amen.